Wir alle stehen an diesem Montag wohl noch unter dem Eindruck des grausamen islamistischen Terrorakts in Solingen. Es herrscht Trauer und Wut in einem Land, in dem es Herbst wird. Nach einem verblassten fußballerischen Sommermärchen und ausgestandenen politischen Sommertheatern ist die harte politische Wirklichkeit wieder da. Innere und äußere Sicherheit, Migrations- und Asylpolitik beschäftigen die Menschen wieder und könnten für Wahlentscheidungen ausschlaggebend sein. Am Sonntag wählen Sachsen und Thüringen. Spätestens dann stellen sich konkrete politische, aber auch übergeordnete Fragen. Wie steht es um das Vertrauen der Bürger in die Politik? Wer kann, wer soll das Land aus der Krise führen? Nächsten Sonntag wird diese Frage zwar nur für Sachsen und Thüringen beantwortet, aber viele denken, es geht um mehr. Um die Zukunft der Ampel oder gar um die Zukunft unserer liberalen Demokratie. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Hier bei uns im Studio begrüße ich sehr herzlich Dietmar Bartsch, Mitglied des Deutschen Bundestags von Die Linke. Und ich begrüße sehr herzlich Frank Müller-Rosentritt von der FDP-Fraktion, ebenfalls Mitglied im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen an Sie beide. Herr Bartsch, lassen Sie uns doch mal gleich zu Beginn abstecken, worum es bei diesen Wahlen geht. Also es sind zwar Wahlen in Thüringen und Sachsen, aber ist die Wirkung nicht doch größer als Thüringen und Sachsen?
Da ist die ersten Wahlen sind und prägend sind für das nächste Jahr. In einem Jahr sind Bundestagswahlen. Ich gehe davon aus, dass es in einem Jahr sein wird. Wird es natürlich Auswirkungen auf die Berliner Politik haben. Das ist kurz vor den Haushaltsberatungen. Und wenn man den Umfragen glaubt, wird es ja doch besondere Ergebnisse geben. Und das wird Auswirkungen auf die Berliner Politik haben, zumindest verbal. Ob das denn praktische Auswirkungen hat, da würde ich ein Fragezeichen setzen. Ich gehe davon aus, dass die Haushaltsberatungen sehr schwierig werden. Aber die werden das Land mehr prägen als die Wahlergebnisse in Thüringen und in Sachsen.
Herr Müller-Rosentritt, ich habe es eben in der Moderation erwähnt. Solingen ist etwas, was am Wochenende uns alle schockiert hat, was uns noch in den Knochen steckt. Da ist das Gefühl der Unsicherheit bei vielen Menschen, aber auch der Angst. Können Sie das nachvollziehen, dass die Menschen in größerer Zahl tatsächlich jetzt Angst bekommen?
Ja, das ist total nachvollziehbar. Ich glaube, viele Menschen haben ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, dass dieselben politischen Kräfte, die bei anderen Themen, ich sag mal Heizung zum Beispiel, einen sehr hohen staatlichen Gestaltungsanspruch haben, bei Kernaufgaben des Staates, wie zum Beispiel innere Sicherheit, Migrationskontrolle und so weiter, zu fatalistisch sind. Und deshalb glaube ich schon, ist es jetzt allerhöchste Zeit, und es ist nicht 5 vor 12, sondern 10 nach 12, endlich, sage ich mal, eine Zeitenwende in der Migrationspolitik zu organisieren. Weil ich glaube schon, Sie haben über Freiheit gesprochen, Sie haben über unsere liberale Demokratie in der Anmoderation gesprochen. Ich glaube schon, dass es die Migrationspolitik schon eine Schicksalsfrage für die Selbstbehauptung unserer Demokratie ist. Und natürlich auch völlig klar ist, dass man auch die legitime Interesse eben des Aufnahmelandes und die Sicherheit und vor allen Dingen unsere Liberalität zu bewahren ein Kerninteresse unserer Politik sein muss, parteiübergreifend, für unsere liberale Demokratie in Summe, aber natürlich auch für jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin in diesem Land.
Mhm. Darf ich eine Bemerkung dazu machen, weil ich teile das. Ich finde ganz schlimm, erstens das Attentat, da glaube ich, gibt es Übereinstimmung. Aber ich finde ganz schlimm, wenn das politisch instrumentalisiert wird. Und wir haben das vor der Europawahl mit diesem furchtbaren Mannheimer Mord erlebt. Und wir erleben das jetzt wieder. Und das ist, glaube ich, unverantwortlich. Und das trifft, ich sage das mal im Moment anonym. Ja. Aber ich glaube, dass es ist völlig richtig. Wir brauchen nicht nur eine Debatte, sondern wirklich Entscheidungen. Und ein weiter so kann es nicht geben, spätestens jetzt nach Solingen. Aber da sozusagen am selben Tag einen langen Brief zu schreiben, wie das der Oppositionsführer gemacht hat. Das finde ich hochproblematisch mit Dingen, die verfassungsrechtlich nicht durchzuhalten sind. Das geht so nicht, weil da den Leuten Sand in die Augen gestreut wird. Das finde ich höchst problematisch. Das Attentat ist furchtbar. Schlussfolgerung, kein weiter so. Alles klar. Also wer da sagt, naja, das ist, wird keine Veränderung geben, ist genauso ein Unsinn. Aber bitte, bitte seriös. Das ist unsere Verantwortung als Politik. Und da müssen wir uns auch diejenigen, die wirklich die liberale Demokratie verteidigen wollen, müssen da einen Konsens haben. Das finde ich ganz wichtig.
In die Richtung wäre meine nächste Frage auch gegangen. Angst ist ja immer ein schlechter Ratgeber oder die emotionalisierte Lage ist immer schwierig, nicht zuletzt auch für die Politik. Besteht da die Gefahr, dass der politische Diskurs sich verengt?
Der besteht. Und insbesondere haben wir das Thema der Wahlen am Wochenende. Das ist natürlich, die Verlockung ist sehr groß. Und diese Verlockung wird genutzt. Also wenn ich da an Thüringen denke, da gibt es einen Spitzenkandidaten der Rechtsaußenpartei, der da wirklich postet, Soling oder Höcke. Das ist verantwortungslos. Das ist verantwortungslos. Aber es ist genauso verantwortungslos zu sagen in einer großen Talkshow, naja, es gibt eigentlich keine Veränderung nach Soling. Nein, es muss Veränderung geben. Ein Weiter-so ist verboten. Und deswegen ist es die Verantwortung, dass wir diesen Diskurs versuchen zu entemotionalisieren. Die Emotionen sind hoch. Und wir alle wissen, also ich selbst kann sagen, ich sitze auch manchmal im Biergarten. Das kann einen genauso treffen. Das ist doch furchtbar. Und der Gedanke, da ist Angst da, die ist objektiv da, die können wir auch nicht wegdiskutieren. Aber wenn wir Veränderungen wollen, müssen wir das seriös machen. Und zwar in Einklang mit europäischem Recht, in Einklang mit dem Verfassungsrecht. Alles andere, was da als Eindruck erweckt wird, das geht nicht. Und ich kritisiere das, um das auch klar zu sagen, was Friedrich Merz da macht, ist unverantwortlich.
Entemotionalisierung war gerade das Stichwort bei Herrn Bartsch. Man sollte in einen seriösen Diskurs kommen und das Ganze seriös diskutieren. Aber hat man nicht viel zu lange die Ängste auch ein Stück weit der Bürger und Bürgerinnen ignoriert oder nicht wirklich ernst genommen und wirklich darauf reagiert?
Ja, das liegt ja auf der Hand. Also es gibt einen großen Teil unserer politischen Gesellschaft, auch von denjenigen, die Verantwortung tragen, die genau das, was Sie gerade vorgetragen haben, mindestens ignoriert haben. Und wir haben uns nicht nur auf linker Seite, auf grüner Seite, aber bis in weiten Teilen der Union hinweg gab es Jahre, wo wir, ich nenne das mal so eine Art Selbsttabuisierung hatten von gewissen Themen. Und ich glaube, dass wir als Liberale haben das schon immer vorgetragen, dass wir eben klar benennen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass Menschen auch eine Integrationsbereitschaft haben. Also nicht jeder Zuwanderer möchte integriert werden, weil viele von denen tatsächlich unsere Welt, wie wir sie leben, unsere Freiheit, unsere Offenheit, unsere Demokratie hassen. Und ich glaube, da muss man auch mal über den eigenen Schatten springen und eine Situationsanalyse machen und sagen, nicht jeder, der hier zuwandert, möchte sich integrieren. Und das schadet vor allen Dingen denjenigen, die wir sprechen ja über Sachsen und Thüringen, über diejenigen, die wir ja dringend brauchen. Wir brauchen ja Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt ohne Ende. Wir brauchen Menschen aus dem Ausland. Ohne die Menschen werden wir unseren Wohlstand nicht erhalten können. Aber da müssen wir auch ganz klar sein, bei denjenigen, die halt eben unsere Demokratie, unsere offene Gesellschaft mit Füßen treten, knallhart und den Rechtsstaat walten lassen. Und da, glaube ich, waren viele Teile der Gesellschaft bisher zu blind.
Aber Sie, Herr Müller-Rosentritt, sind ja Teil der Regierung als FDP.
Ich bin Teil des Parlaments.
Des Parlaments, ja, aber Ihre Partei ist Teil der Regierung. Und die Bevölkerung will natürlich Lösungskompetenz von Seiten der Politik, spürt das im Moment aber nicht. Und dadurch gibt es auch eine größere Verdrossenheit. Warum ist die Ampel da nicht konsequenter unterwegs?
Weil es braucht, weiß Herr Bartsch, das wissen Sie, es braucht für Veränderungen auch politische Mehrheiten. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, um neue Mehrheiten innerhalb auch der Koalition zu organisieren für konkrete Themen, die ist mit dem Wochenende gewachsen, aus meiner Perspektive viele Jahre zu spät.
Aber wenn Sie die Mehrheiten innerhalb der Ampel nicht haben, dann bilden sich Mehrheiten außerhalb.
Das ist richtig, aber deshalb glaube ich auch, dass diejenigen, ich meine, ich bin ja nicht bei jedem überzeugt, wenn ich heute Frau Esken höre, da kommt für mich nicht sofort der Eindruck, dass sie das komplett verstanden hat, was da gerade passiert. Aber es gibt auch andere, die mit Vernunft argumentiert haben. Und deshalb glaube ich schon, dass es möglich ist, andere Mehrheiten innerhalb der Koalition zu organisieren für Themen, die bisher unantastbar waren.
Herr Bartsch, haben wir Themen grundsätzlich tabuisiert und uns ein dogmatisches Framing auch aufgelegt?
Ich glaube, dass wir in Deutschland eine Entwicklung durchgemacht haben. Und ich glaube nicht, dass etwa die Liberalen, die Linken oder wer auch immer das schon immer gewusst hat. Nein, das ist nicht der Fall. Wir alle müssen vielleicht mal einen kleinen Schritt zurückschauen oder zurücktreten und schauen, was muss wirklich verändert werden. Und es gibt ja so ein paar Elementarsachen. Also ich weiß das als jemand, der über viele Jahre den Innenetat mitverantwortet hat. Ja, wir müssen mehr tun, was die Polizei betrifft. Und zwar Polizei auf der Straße, die wirklich dafür sorgt, dass Sicherheit da ist. Das ist aber jetzt wirklich nichts Neues. Da ist einiges geschehen, aber insgesamt noch zu wenig. Das geht an Länder, das geht an die Bundesregierung. Und wir haben jetzt eine Situation, dass es leider die Vereinfacher gibt. Und das ist ein Riesenproblem. Da haben wir dann plötzlich ein gemeinsames Problem, dass mit einfachen Lösungen auf einmal Dinge abgeräumt werden. Das wird, niemand hat die einfachen Lösungen. Und wir sehen das im Übrigen im ganz Konkreten. Ich war am Sonnabend in dem schönen Städtchen Sonneberg. Da gibt es inzwischen einen Landrat der AfD. Und was ist verändert? Gar nichts. Gar nichts ist verändert. Also es ist große Klappe teilweise. Aber wir müssen doch trotzdem die Probleme, weil es die Angst gibt, weil es die Probleme gibt, müssen wir denen auf den Grund gehen. Und da glaube ich, dass es nicht nur über die Frage, ja, wir wissen alle, die Migration bringt auch Probleme. Das muss auch ein Linker aussprechen. Und natürlich gibt es Menschen, die wir nicht hier haben wollen. Auch das muss ein Linker aussprechen. Aber wir müssen genauso klar sagen, dass Deutschland natürlich eine andere Verantwortung in der Welt hat. Dass wir einen Teil dazu beitragen, dass es Flucht und Vertreibung gibt. Dass es Kriege auf dieser Welt gibt. Also ich glaube, dass wir insgesamt einen offeneren Diskurs brauchen und dass wir vor allen Dingen den Menschen mitteilen, dass wir in der Lage sind, Probleme zu lösen. Das geht an die Bundesregierung, geht an die Landesregierung, das geht an alle. Denn der Vertrauensverlust, das erleben wir jetzt in Sachsen und Thüringen, ist riesig groß, den zurückzugewinnen. Das ist nicht jetzt in einer Woche, das ist auch nicht in einem Jahr möglich. Das wird eine gewisse Zeit dauern. Aber wir müssen wieder dahin kommen, dass es dann wirklich in der Sache den Streit zwischen zum Beispiel Freien Demokraten und Linken gibt. Das ist notwendig, weil das nehmen Leute uns eher ab, als dass wir sagen, naja, denn dann bedienen wir immer das Geschäft von denen, die sagen, na, die Altparteien. Und das ist ein Riesenproblem, was wir uns selbst organisiert haben. Ich glaube, dass da auch vieles, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das Jahr 2015. Und ich weiß noch, wie auf der Regierungsbank dann die Leute saßen mit Refugees Welcome und wie große Zeitungen das zu ihrem Thema machten. Und das ist auf einmal jetzt ganz anders. Jetzt geht es darum, wer schiebt am schnellsten ab und so weiter. Alles großer Blödsinn. So geht das nicht. Wir brauchen rechtskonforme Lösungen und wir müssen aussprechen, was ist. Das ist die erste Verpflichtung, die wir haben.
Ist dieser Vertrauensverlust auch Ihrer Meinung nach das Einfallstor für die Populisten letztendlich?
Mit Sicherheit ist das ein Grund dafür. Sie hatten es gerade angesprochen, Refugees Welcome. Es gab damals auch Stimmen, die, sag ich mal, differenziert haben. Auch gerade aus der jüdischen Community, die gesagt haben, viele, die jetzt hier kommen, das sind nicht Menschen, die unsere liberale Demokratie schätzen. Das sind keine Menschen, die Religionsvielfalt und Religionsfreiheit, so wie es wir in unserer liberalen Verfassung aufgeschrieben haben, befürworten, sondern die haben ein ganz klares Ziel. Und das ist eben das Problem, dass es halt eben Menschen gibt, die die Gesetze und das Gewaltmonopol des demokratischen Staates halt eben verachten. Und da gab es auch damals schon Menschen, die da sehr wohl differenziert haben, weil es ist ja völlig klar, auch das ist unsere liberale Verfassung, dass wir ein Recht auf Asyl geben. Da bin ich übrigens auch sehr stolz darauf, dass wir das haben. Dass Menschen, die vor individueller Verfolgung fliehen, dass wir denen auch helfen. Hm. So, aber es gibt da eben auch eine...
Sind wir ja auch rechtlich verpflichtet.
Bitte?
Sind wir auch rechtlich verpflichtet.
Das sage ich ja. Das finde ich eine Errungenschaft unserer liberalen Verfassung.
Das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Und ich finde, wer jetzt sagt, das muss einfach mal so weg, das ist unverantwortlich. Das passiert jetzt aktuell
trotzdem
leider.
Trotzdem sage ich aber auch auf der anderen Seite, dass diejenigen, die quasi das offene Herz, mit dem wir vielen entgegengekommen sind und sagen, wir helfen euch, das dann quasi missbrauchen, indem sie halt eben keinerlei Bereitschaft zeigen, sich zu integrieren und sogar das Gegenteil von dem tun, indem sie halt eben Berlin zum Beispiel auf die Straße gehen und die, ich will es gar nicht aussprechen im Fernsehen jetzt, diese Sprüche, die von tiefstem Judenhass geprägt sind. Und da war, glaube ich, auch für viele, die sich nicht täglich damit befassen, so eine Art Wake-up-Call zu sagen, haben wir das alles richtig gemacht oder haben wir einfach auch blinde Flecken? Und die blinde Flecken gibt es halt eben tatsächlich, weil Sie gesagt haben, die Populisten, das gibt es halt eben nicht nur auf der extremen Seite, da gibt es sie auch. Es gibt sie aber auch eben auf der linksextremen Seite, in Sachsen mit Frau Bambule Jule, Juliane Nagel. Aber genauso gibt es sie eben auch auf der panarabischen Seite, die halt eben einfach, es gibt halt Menschen, die verachten unseren Rechtsstaat und da muss der Rechtsstaat ganz konsequent sein.
Mhm. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen einfacher jetzt zu sagen, also wir sind die Guten und dann gibt es die anderen. Das Problem ist viel weitergehend. Also erstens finde ich es sehr einfach zu sagen, dass wirklich der Antisemitismus jetzt durch die Zuwanderung, da sind wir uns hoffentlich einig, dass das nicht der Fall ist, dass es den schon vorher gab.
Aber und in einem Ausmaß angestiegen, den es so ja, nicht gegeben
das ist,
hat.
Das ist ja wahr, aber Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber wir müssen doch zum Beispiel so eine Frage über Afghanistan mal wirklich beantworten. Warum ist denn die Situation jetzt dort wieder so mit den Taliban? Wenn ich mich recht entsinne, waren deutsche Soldaten da 2 Jahrzehnte. Jetzt sind die Taliban zurück. Wir haben eine Verantwortung für Leute, die da am Aufbau einer auch Demokratie mitgearbeitet haben. Über solche Fragen müssen wir offen reden, auch über die Fehler, die gemacht worden sind.
Aber das wird ja gemacht. Wir haben einen Untersuchungsausschuss, wir haben eine Enquete-Kommission.
Ja, ist ja die Bevölkerung
nicht so, dass,
hat nicht,
dass wir
den einen,
da nicht
ja,
aufklären.
Es gibt, ja, ich weiß, dass es diesen Untersuchungsausschuss gibt, aber bisher mehr oder weniger noch mit bescheidenen Ergebnissen, wollen wir mal vorsichtig formulieren. Aber die Bevölkerung hat nicht den Eindruck, dass wir uns diesen Problemen stellen. Und das ist die eigentliche Herausforderung.
Aber das stimmt ja nicht.
Deswegen, ja, das ist wahr. Ich habe gesagt, die Bevölkerung hat nicht den Eindruck, das werden Sie bestätigen aus den Wahlkämpfen in Sachsen, dass sie es nicht den Eindruck hat, dass wir uns diesen Problemen stellen. Und das müssen wir durch praktisches Handeln. Deswegen habe ich gesagt, die Haushaltsberatungen sind im Kern wichtiger als die Wahlen. Denn bei den Wahlen, die Ergebnisse werden wir am Sonntag haben. Aber was wir danach tun, die Schlussfolgerung, auch mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, die müssen so sein, dass Menschen merken, hier verändert sich was. Denn zu sagen, also das habe ich jetzt oft genug gelesen, also der Kanzler sagt, wir müssen in großem Maße abschieben, weil das ist Schlagzeile einer großen Illustrierten. Ja und? Also erstens ist das auch unverantwortlich, als Bundeskanzler das zu machen. Und zweitens, wenn dann gar nichts passiert, dann soll man das lieber lassen.
Dann
soll man das lieber lassen. Das ist doch alles Unsinn. Das bringt die Leute auf die Palme.
Wir haben ja schon den Elefanten im Raum so ein bisschen angesprochen, AfD und BSW. Die haben sich vor allen Dingen mit dem Thema Migration auch beschäftigt und beschäftigen sich damit. Befürchten Sie, dass jetzt im Endspurt des Wahlkampfs das zum dominierenden Thema wird?
Das war auch schon davor, vor Solingen ein Thema. Und ich finde, wir sollten das nicht befördern. Dieses Thema, dieses Attentat von Solingen ist eines, wo es viele gab. Es ist ganz schlimm, es ist verheerend und es muss Schlussfolgerungen geben. Aber wir sollten nicht sofort immer sagen, im Übrigen, das wird der AfD und den anderen dort nutzen. Das finde ich, wir haben eine Aufgabe, deutlich zu machen, bei diesen Wahlen geht es um Landespolitik zuallererst. Denn ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin in den Ländern, die jetzt wählen und auch in Brandenburg später, wird weder den Krieg in der Ukraine noch die Migrationsfrage lösen, weil das sind Gesetze, die auf der Bundesebene gemacht werden. Und was da teilweise erzählt wird, ist auch unverantwortlich, weil es am Ende den Frust erhöhen wird. Und das, finde ich, geht so nicht. Aber eins, da haben Sie ja recht, es ist jetzt die Debatte darum und sie wird versucht zu instrumentalisieren. Und ich habe dieses Beispiel genannt, Höcke oder Soling, das ist also wirklich eine Unverschämtheit sondergleichen. Denn neben der Tatsache, dass natürlich Herr Höcke keine Verantwortung in Thüringen übernehmen wird, das ist meines Erachtens ziemlich sicher, wäre es selbst wenn, würde er natürlich überhaupt nicht, wieso soll denn ein Herr Höcke dann irgendwie in Suhl oder in Erfurt das verhindern? Das ist absurd. Es gibt andere Ursachen und da müssen wir ran. Und da müssen wir einen langen Atem haben, da müssen wir die Bereitschaft haben. Und nicht, wie das bisher war, dass eben gerade das dann auch zum Beispiel die innere Sicherheit, dass da an den falschen Stellen investiert worden ist. Denn ich glaube, dass wir eben wirklich, die Polizei, das ist ganz zentral, muss eine wichtige Rolle spielen. Aber sie muss eben wirklich im guten Sinne eines Freund und Helfers agieren. Mhm. Und sie muss ihre Funktion ausüben können. Das ist jetzt nicht der Fall. Und natürlich müssen wir über Gesetze nachdenken, die eventuell zu verändern sind. Aber dafür brauchst du dann Mehrheiten. Dafür brauchst du einen gesellschaftlichen Diskurs. Teilweise auch Mehrheiten im Bundesrat. Das ist, es ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Das will ich sagen.
Nicht ganz einfach, Herr Müller-Rosentritt. Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt weiter. Herr Barth sprach von Frust der Menschen. Wenn wir nach Großbritannien schauen, dann hat ein ähnlicher Vorfall das geradezu Gewaltexplosionen geführt dort im Land von Teilen rechtsradikaler Kräfte. Ist das eine Situation, die Sie sich in Deutschland auch vorstellen können?
Es gibt nichts mehr, was ich mir nicht mehr vorstellen kann in diesem Land. Also das heißt, nur weil das dort passiert ist, heißt ja nicht, dass das bei uns nicht passieren kann. Also ich glaube, wir müssen auf alles vorbereitet sein. Trotzdem ist da die beste Lösung, die Dinge zu vermeiden, sind ja Dinge anders zu gestalten. So, und Sie sprachen gerade von vor Unverantwortlichkeit, also Dr. Bartsch, ist ja das Thema, auch die Linke plakatiert in Sachsen Frieden. So, das heißt, dann wird auch suggeriert, dass also jemand, der nicht BSW wählt, nicht AfD wählt oder Linke wählt, der ist automatisch irgendwie für Krieg. Ne? Also ich kenne niemanden, der für Krieg ist. Jeder ist für Frieden. Wobei, aber es wird halt schon suggeriert, da wird die Friedenstaube...
Es gibt kein Plakat, wo nur Frieden draufsteht. Das ist einfach nicht wahr. Also ich kenne die Plakate in Sachsen alle und das ist sehr, sehr stark orientiert auf das Land. Und ein Plakat, wo nur Frieden draufsteht, die habe ich selbst mal verantwortet für die Bundesebene, als ich noch für Wahlkämpfe. Aber so eins gibt es in Sachsen nicht. Also wenn, es ist ein uraltes, was irgendwer noch im Keller gefunden hat. Aber aktuelle Plakate beschäftigen sich wirklich mit den Problemen des Landes, mit der Gesundheitspolitik, die in Sachsen teilweise eine Katastrophe ist, aber auch mit Fragen von Industriepolitik. Das ist wahrhaftig nicht so, dass wir jetzt das Thema Frieden, weil jeder weiß, auch bei uns, es ist ein zentrales Thema. Und ich finde, wir müssen uns dem auch stellen, auch in den Landtagswahlkämpfen. Aber in Dresden wird nicht entschieden, wie etwa jetzt der Krieg in der Ukraine beendet wird. Aber ich bin auch gern dafür, dass man mal über den Krieg im Sudan oder in Nordsyrien, auch über die anderen Kriege dieser Welt. Wir reden jetzt ausschließlich über die Ukraine, was ich als verheerend empfinde. Und ich finde es schlimm, dass ausgerechnet deutsche Konzerne an diesen Kriegen Geld verdienen. Das ist, finde ich, ein Riesenproblem. Deswegen muss man darüber reden. Aber nicht, was die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen betrifft. Und deswegen, es gibt ein solches Plakat nicht. Dann ist es ein Kellerplakat. Ich
habe vielleicht einen anderen Eindruck, aber okay.
Dann haben Sie einen anderen Eindruck, das ist wahr.
Aber die
Frage, ich kann Ihnen aber sehr empfehlen, die Plakate anzuschauen. Die sind in Sachsen wirklich hervorragend.
Aber die Frage war ja, kann das passieren? Wie ist das? Ich glaube schon, dass das Potenzial da ist. Aber wie gesagt, wir haben es alle selber in der Hand. Der Schlüssel, den haben wir, insbesondere diejenigen, die Verantwortung tragen. Und da gibt es auch nicht das Land oder den Bund, sondern alle gemeinsam. Es gibt viele Themen in der Migrationspolitik, insbesondere das Thema Abschiebung. Das ist also ein Landesthema. Das heißt, dass die Ausweisung von ausreisepflichtigen Menschen, das muss im Land organisiert werden. Wenn dann halt über Jahre keine Abschiebehaftplätze gebaut werden, wie zum Beispiel in Sachsen, dann haben wir dann ein Riesenproblem damit. Und das kann nicht sein, dass wir Menschen festsetzen und noch ein NRW fahren und dann eben nicht vollziehen können. Und dass wir halt eben uns da selber im Weg stehen. Und das betrifft halt eben Landesthemen. Dem haben wir eben CDU, SPD, Grüne Regierung. Dann haben wir Herausforderungen auf Bundesebene in der Koalition. Da ist einiges passiert, wir haben Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir haben diese Grenzkontrollen jetzt organisiert, die waren jahrelang tabu, so mit großem Erfolg. So, und ich glaube schon, dass man da auch was erreichen kann und was erreicht hat, aber das ist natürlich viel zu wenig. Und ich glaube, ich wiederhole mich da, aber ich glaube, jetzt muss die Zeitenwende in der Migrationspolitik kommen, um unsere liberale Demokratie, unsere Lust auf Freiheit, unsere innere Freiheit auch zu verteidigen. Denn nur das wird auch Menschen anziehen, denn auch Fachkräfte aus dem Ausland, die schauen, wo möchte ich denn zukünftig arbeiten, wo möchte ich meine Kinder aufwachsen sehen. Die werden doch in ein Land ziehen, wo die Freiheit und die individuellen Rechte geschützt sind und nicht in ein Land gehen, wo quasi die Kinder sich abends nicht mehr getrauen, über den Marktplatz zu laufen, weil die Töchter Angst haben, irgendwie da angegriffen zu werden.
Stichwort Schützen, das wird ja jetzt auch wieder diskutiert nach Solingen in irgendeiner Form. Messerverbot im öffentlichen Raum voranzutreiben. Die FDP war bisher dagegen. Warum? Und erfolgt da jetzt ein Umdenken?
Wir hören uns jetzt alle Vorschläge an. Es gibt vielleicht auch kluge Vorschläge. Aber ich glaube nicht, dass das Messerverbot jetzt das Allheilmittel ist. Weil, ich sage mal ganz ehrlich, unsere ganze Verfassung, unser ganzer Rechtsstaat ist quasi ein Verbrechensverbotsland. Also das gibt es bei uns nicht. Wir haben alle schon verboten. Es ist verboten, bei uns Verbrechen auszuüben. So, und es ist auch strafbar, Verbrechen auszuüben. Mit Messer, ohne Messer. So. Das heißt, das Problem ist doch einfach, wir müssen die Ursache bekämpfen und nicht an den Symptomen rumdoktern. Und die Ursache ist doch, dass wir, und auch da wiederhole ich mich, dass wir bei uns Menschen haben, denen das völlig egal ist, was wir in unseren Gesetzen stehen haben, sondern dass die halt eben unsere Art und Weise, wie wir leben, hassen und halt eben, das müssen wir konsequent nicht bloß benennen, sondern eben auch da rückführen, denn Menschen, die unsere Freiheit nicht mögen, die unsere liberale Verfassung nicht mögen und trotzdem von uns Schutz haben möchten, die haben da was falsch verstanden. Denn es gibt auch eine Pflicht, auch als Politiker, unsere Menschen in unserem Land quasi, unsere freie Verfassung zu schützen. Und dann eben ist das Schutzinteresse unserer Bevölkerung vielleicht auch höher gewichtet als das Einzelinteresse von Menschen, denen der Rechtsstaat, ich sag's mal vorsichtig, am allerwertesten vorbeigeht.
Schärfere Gesetze, soll das jetzt sein? Muss das sein?
Ich meine, was... Der Ruf nach schärferen Gesetzen, der ist ja also automatisch. Es gibt ein Attentat und sofort kenne ich, ich könnte Ihnen die Namen sagen, die alle sofort danach schreien. Real passiert dann aber wenig. Ich finde so ein Messerverbot auf Volksfesten angemessen. Ich weiß nicht, wieso man da mit dem Messer rumrennen muss. Ansonsten ist das Symbolpolitik, das sehe ich auch so. Wir müssen wirklich ganz anders agieren. Das ist ein kleines Element und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man das, das Entscheidende ist, dass man das dann kontrollieren können muss. Das ist doch das Entscheidende. Man muss es kontrollieren können, dass wirklich niemand dann mit dem Messer auf so einem Volksfest rumrennt. Das ist ein Riesenproblem und ich finde, wir sind wirklich nicht mehr in einer Situation, dass man auf derartigen Volksfesten mit so riesenlangen Messern umherrennen muss. Aber es ist nicht die Lösung eines Problems. Da müssen wir wirklich tiefer gehen. Wir müssen am Ende die Frage, warum flüchten Menschen in Größenordnung? Warum gibt es Krieg, diese Kriege dieser Welt? Warum gibt es Flucht und Vertreibung? Darüber müssen wir anders reden. Und da ist es eben auch falsch zu sagen, naja, wir müssen bei uns einmauern. Das wird nicht erfolgreich sein. Ich komme aus einem Land, was eingemauert war und was am Ende gescheitert ist, zu Recht gescheitert ist. Wir brauchen ein anderes Herangehen. Und da warne ich davor. Und das ist meine größte Sorge, dass jetzt, weil eben Wahlen in Sachsen und Thüringen sind, weil alle die Umfragen kennen, da wird jetzt nochmal besonders in die Tasten gehauen und damit wird man am Ende des Tages nur eine Partei stark machen, die wir alle nicht wollen. Und ich finde, das ist unverantwortlich, weil viele Menschen natürlich das, was wir hier diskutieren, gar nicht durchschauen und auch gar nicht mehr zuhören wollen, weil sie sagen, wir sind so enttäuscht von der Politik. Ihr da oben. Also es ist ein Satz, den ich jetzt höre und das sind wir alle gleich gemeint, nur diese einen nicht und wo ich immer sage, naja, hört euch doch mal deren kompetente Vorschläge an. Das ist ja eben nicht so. Es wird in Wahlkämpfen dann auch von denen, wie dieser eine Slogan, den ich jetzt heute schon genannt habe, so werden auch andere Dinge dort erzählt, die völlig absurd sind. Und es versuchen natürlich einige aufzuklären, aber das wird in Wahlkämpfen nicht funktionieren.
Wenn wir, Sie haben es ja angesprochen, nochmal nach Thüringen und Sachsen schauen, also die Linke war gerade in den ostdeutschen Bundesländern ja mal Volkspartei, die Kümmererpartei, die Partei, auf die viele geschaut haben, die viele vertraut haben. Aber da haben sie ja ganz offensichtlich einen ordentlichen Vertrauensverlust jetzt auch hinnehmen müssen. Ja. Es gibt jetzt Alternativen wie AfD, BSW, die Freien Wähler. Ist das eine Folge von programmatischer Lehre bei anderen Parteien oder woran machen Sie das konkret fest? Oder ist es ein Ostspezifikum, wo man vielleicht auch anders auf Russland schaut zum Beispiel?
Also erstens ist klar, wir sehen die Wahlergebnisse und wir sehen aktuelle Umfragen, dass wir einen gewaltigen Vertrauensverlust erlitten haben. Und da müssen wir uns fragen, was wir falsch gemacht haben und nicht auf andere schauen. Klar ist, wir wollen nicht mit diesen einfachen Antworten hantieren, die scheinbar Lösungen bieten. Aber es gibt viele Gründe dafür, dass die Linke diesen Vertrauensverlust erlitten hat. Einer ist zum Beispiel der, das muss ich unumwunden sagen, dass wir in vielen Ländern auch in Regierungsverantwortung sind. Und das führt natürlich dazu, dass man die Gesetze, wie sie sind, anwendet. Und das bringt mit sich, dass Leute sagen, naja, ihr stellt den Ministerpräsidenten und X und Y hat sich immer noch nicht verändert. Und so ist das in vielen Ländern. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, da regiert Rot-Rot, da ist das ähnlich, dass Menschen mir sagen, ja, was ist denn nun? Was macht ihr denn nun? So, aber es muss darauf ankommen, dass wir genau diese Frage des Vertrauensverlustes, den wir haben, analysieren, aber jetzt vor allen Dingen sagen, was unsere Angebote sind. Und da bin ich weiterhin der Überzeugung, dass sowohl in Sachsen als auch in Thüringen eine Linke ein Angebot hat, was sich sehen lassen kann. Aber richtig ist Ihre Feststellung, und das ist ein Auftrag an uns, dass wir auch unsere Ostkompetenz zurückgewinnen müssen. Wir sind immer noch partiell, aber wirklich nur partiell Volkspartei. Wir haben darüber geredet gerade in Lugau und im schönen Sachsen. Da stellen wir den Bürgermeister, der natürlich nur gewählt wird, weil er von der Mehrheit gewählt wird. So, und so ist das in Sachsen, in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist nicht ausreichend. Es ist nicht ausreichend. Dieser Vertrauensverlust, der bei uns angekommen ist, hat viele Ursachen. Eine habe ich genannt, ich könnte weitere nennen. Aber wir müssen jetzt diesen schweren Weg, dieses verloren gegebene Vertrauen zurückzugewinnen, gehen.
Herr Müller-Rösentritt, Sie kommen aus Sachsen, sind auch im Wahlkampf entsprechend viel unterwegs in diesen Tagen. Begegnen Ihnen die Menschen da so, dass Sie sagen, ja, die denken tatsächlich anders, als das im Rest der Republik der Fall ist?
Es ist eine große Frage, auf die ich gerne sofort antworte, aber ich würde einen kurz mal auf Herrn Bartsch eingehen, denn er gefragt hat, warum, was in dem ich war, bei den Linken auch, ne? Das trifft eben, weil es nicht nur auf die Linken zutrifft, sondern vielleicht auch auf andere, ist die Beobachtung, und Didier Eribon hat das so schön geschrieben in seinem Buch hier, Rückkehr nach Reims, ist die Tatsache, dass er gesagt hat, Politik spricht eben oft nicht mehr die Sprache der Regierten, sondern zunehmend die Sprache der Regierenden. Und ich glaube, das hat sich geändert. Wenn man sich die Linkspartei anschaut, ist sie aus einer, ich kann das aus Sachsen bestätigen, aus einem durchaus zweistelligen Prozentsatz abgestürzt in einem Ausmaß, weil man sich halt eben dann dem Zeitgeist angebiedert hat. Aber wie das oft so ist im Leben, ne?
Naja, wenn man dem Zeitgeist,
wer mit dem Zeitgeist flirtet, wird schnell Witwer, ne? Und das ist das Problem. Aber die Frage war ja bei einer ganz anderen. Die Frage war ja, wie...
Ich finde auch das, wenn ich das einmal einwerfen darf, das nur gerade als FDP zu sagen, dass wir uns dem Zeitgeist angebiedert haben, das finde ich daneben. Aber das wäre eine eigene Sendung, das lassen wir jetzt mal.
Die machen wir das nächste Mal. Ja, also die Frage war, was nehme ich wahr? Oder was, so. Also als Liberaler... traut man natürlich erstmal dem Individuum. Jeder hat das Recht, das zu glauben, was er meint. Und das ist ja das Schöne unserer Gesellschaft. Da kann man auch Positionen vertreten, die nicht stimmen. Da kann man auch Positionen vertreten, die jenseits von jeglicher Realität entfernt sind. Deshalb, das ist das gute Recht. Aber ich nehme schon wahr, dass nicht die Mehrheit, aber doch einige tatsächlich mit durchaus herausfordernden Informationen an einen herantreten, insbesondere wenn es um das Thema Russland geht. Jetzt zum Beispiel um die Stationierung dieser Tomahawk-Raketen, wo dann uns vorgeworfen würde, wir würden Russland provozieren und wir würden jetzt irgendwie Raketen stationieren und damit Putin noch provozieren. Und dann kann man, versuche ich zu antworten, dass das quasi eine Reaktion ist von 2018 stationierten Iskander-Raketen in Kaliningrad. Und dann wird das schon die Mehrheit gar nicht mehr wissen, weil das quasi nicht in das Bild passt. Also ich glaube, wir haben schon eine Informationsherausforderung, wo ich schon einen großen Unterschied zwischen Ost und West wahrnehme. Aber ich nehme schon mal, ich weiß nicht, Sie waren ja auch gerade viel unterwegs, im Oelsnitz und Lugau, hier bei mir im Erzgebirge, nehme schon einen großen Unterschied wahr von den Themen, die in Berlin debattiert werden und die Themen, die vor Ort debattiert werden. Und ich war, man muss feststellen, dass das Thema Krieg und Frieden, Ukraine und Russland, schon das überwiegend dominierende Thema war, neben Migration.
Darf ich eine Bemerkung machen, weil Sie über diese Stationierung der Raketen gesprochen haben. Also, dass ich da eine andere Meinung habe, das ist wahrscheinlich bekannt. Aber das Riesenproblem ist doch, diese Stationierung wird am Rande eines NATO-Gipfels vom Bundeskanzler verkündet. Nicht mal die Regierungsmitglieder wissen davon, geschweige denn das Parlament. Es wurde null debattiert und das bringt natürlich einen riesigen Frust. Ich finde diese Stationierung generell falsch, aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Die Kommunikation der Bundesregierung, und in dem Fall muss ich jetzt sagen, ihre Kommunikation, ist eine Katastrophe. Und einfach mitgeteilt worden, die werden irgendwann im Jahre 26 stationiert. Das ist eine Reaktion auf 18, was eigentlich in den 8 Jahren dazwischen. Aber ich will, wie gesagt, nicht in der Sache diskutieren.
Das kann ich
nicht sagen, die Art und Weise, wie das kommuniziert worden ist, ist eine Katastrophe und führt zu einem wahnsinnigen Frust in Sachsen und in Thüringen, in Gesamtdeutschland, weil das geht so nicht. Sie wissen, oder wir beide wissen, wie das damals war bei der Stationierung der Pershing. Riesendemonstration. Und jetzt wird nicht mal darüber geredet.
Besteht da Einigkeit, Herr Bartsch, zwischen Ihnen, der BSW und auch der AfD in dieser Frage?
Wissen Sie, mich interessiert da der BSW und die AfD nicht so vordergründig. Ich habe meine Position und wenn die eine ähnliche haben, kann das sein. Ich weiß das aber gar nicht. Ich habe jetzt erstmal kritisiert die Kommunikation der Regierung. Dass da teilweise behauptet wird, die werden in Ostdeutschland stationiert, das ist natürlich großer Unsinn. Das stimmt einfach nicht. Die sollen in Hessen stationiert werden. Ich finde, man muss bei der Wahrheit bleiben. Man muss das meines Erachtens kritisieren, weil Aufrüstung war noch nie etwas, was am Ende wirklich etwas gebracht hat. Aber Einigkeit, ich will keine Einigkeit weder mit AfD noch BSW. Ich finde, dass die auch nicht der Maßstab unserer Politik sein sollten. Ich finde, wir müssen mehr darum streiten, die Parteien, die über Jahre gestritten haben, und ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn mich jemand von der FDP schwer kritisiert, das ist ja in Ordnung, aber genauso umgekehrt. Aber wir müssen wieder deutlich machen, dass diese Philosophie oder diese Linie, die Altparteien und wir retten euch, dass das so ein unendlicher Blödsinn ist. Und zwar in dem Fall sogar von AfD und BSW.
Da würde ich gerne darauf eingehen, Herr Müller-Rosentritt. Im Osten wird die FDP bei diesen 3 Landtagswahlen, die da jetzt anstehen, Brandenburg folgt ja dann am 22. September, zumindest laut den Umfragen, marginalisiert. Auf der anderen Seite waren Sie und auch die Grünen ja vor gar nicht so langer Zeit auch die Parteien, die der eine programmatische Zukunftsperspektive zugeschrieben wurde, wo gesagt wurde, ja, das sind die, die vielleicht uns in der Zukunft Lösungen bringen können, die wir bisher noch gar nicht so gesehen haben. Wo ist das geblieben?
Das ist ein Vertrauensverlust, auch den ich wahrnehme, der gigantisch ist. Also wir haben viele Menschen, die uns zustimmen. Gut, am Ende sind es irgendwie Umfragen 3-4%. Ne? Also das kann am Wahlabend noch mehr werden, keine Frage. Aber es gibt durchaus einen Wahrscheinlichkeitskorridor dafür, dass es auch nichts wird. Ne? Ähnlich wie bei der Linkspartei. Ne?
Das ist ausgeschlossen in Thüringen und in Sachsen unwahrscheinlich. Sagen wir es mal so. Egal. Wir werden sehen. Sonntag sehen wir Zahlen.
Wir werden sehen. Aber die Frage war ja, wie ist es dazu gekommen? Und das stimmt, wir hatten zur letzten Bundestagswahl in Sachsen über 11%. So als FDP. So, das heißt, das war ein klarer Gestaltungsauftrag von 11% der Bevölkerung, das Land zu entwickeln mit unseren Themen. So, und ich glaube schon, dass diese Themen weiterhin komplett en vogue sind, dass man weiterhin unsere Freiheit verteidigen möchte, dass man weiterhin sagt, okay, das Geld, was wir an Sozialsysteme verteilen, muss erstmal wirtschaftlich erwirtschaftet werden. Migration, die individuelle Mobilität, dass man sagt, ich möchte mich jetzt nicht drauf versteifen, jetzt unbedingt jetzt mein Verkehrsmittel vorgeschrieben zu bekommen, sondern mir ist es völlig egal, ob ich mit dem Bus, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahre, ich bin für alles offen. So, und das ist halt eben das, was jetzt eben passiert ist, dass innerhalb dieser Regierungskoalition natürlich kommunikativ schwere Fehler gemacht wurden. Ich nehme mal das Heizungsgesetz zum Beispiel, was wir als FDP, ohne uns das sehr zu loben, ne, wir haben auch Fehler gemacht, aber wo wir halt eben tatsächlich viele, viele Dinge so positiv verändert haben, dass es wirklich am Ende vieles Dinge, die man ursprünglich vorgeworfen hat, eben gar nicht mehr Bestandteil waren. Aber es bleibt halt eben nicht hängen. So, und da gibt es halt eben viele Themen, die man halt eben macht, wo wir halt eben mitgehangen. So, und das ist ein Riesenproblem. Und dann ist es natürlich schon die Herausforderung, dass wir das Thema Kompromisse, ne? Ich meine, wie groß ist die Bereitschaft, auch in Kompromissen zu denken? Und wenn ich mal was haben möchte, ich sag mal wie zum Beispiel, wir haben jetzt die komplette kalte Progression ausgeglichen. Wann ist das jemals einer Bundesregierung davor gelungen? Es sind Milliarden Euro, die wir quasi tatsächlich lohnsteuermäßig wieder zurückgeben. Ein riesen Fortschritt. So, wenn wir das organisieren haben, ist es nur mal ein Wesensmerkmal von einer Partei, die bei der letzten Bundestagswahl ganz knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt ist, dass wir dann auch Teile von Politik mitmachen müssen, die, ich sag mal, anderen unserer Koalition haben wollen. Und das nennt sich halt eben Kompromiss. Und das wird halt eben das nicht immer so gewürdigt. Und ja, das sind halt eben viele Themen gewesen, die halt eben kommunikativ alles andere als gut gewesen sind. Und da werden halt eben alle mit verhaftet. Und dann kommt es halt eben, Herr Bartsch sprach es halt eben an und Sie auch am Anfang, dass dann halt eben diejenigen, die dann sagen, ich mache das anders, natürlich reüssieren. Das ist der Fall.
Aber ist es nicht ein Problem, wenn ein Vorsitzender der Regierungskoalition sagt, ein Jahr vor der Wahl, ist eine Übergangskoalition, ist das Todesurteil? Also wir brauchen gar nicht über die Fehler, das ist nun...
Für die Zuschauer müssen wir uns einordnen, das war Abid Nuripur von den Grünen.
Ja, aber der hat es ja letztlich für die Koalition gesagt, es ist eine Übergangskoalition. Mein Christian Lindner hat auch gesagt, hier ist was zusammen, was nicht zusammen gehört. Also wenn man das sagt, dann hat man verloren. Dann ist diese Koalition am Ende und das ist natürlich ein Problem. Und das ist auch ein Problem jetzt für die Wahlen. Ist ja nie so, dass ich das nur bedauere. Ich meine, ich kümmere mich um meine Partei, das ist Aufgabe genug. Das ist
schwer genug, gerade sagen.
Aber es ist ja nicht so, dass wenn das so sein sollte, dass es in einigen Landtagen dann Parteien der Ampelkoalition nicht mehr gibt. Und das wird vermutlich ja so sein. Also ich rede jetzt wirklich nicht nur über die FDP, dann haben wir doch ein Problem. Mhm. Also jetzt bei aller Wertschätzung, es ist doch schon wichtig, dass sich auch diese Dinge widerspiegeln. Mhm. Und wir werden eine Situation haben, dass die Ostländer partiell schwierig zu regieren sein werden. Mhm. Das war ja jetzt schon so. Ich meine, Thüringen ist natürlich, der Bodo Ramelow hat eine Minderheitenkoalition gehabt und wurde von der CDU toleriert. Das muss man mal klar sagen. Auch wenn die CDU mal erzählt, nein, wir machen das ja alles nicht. Ein großer Blödsinn. So, und das Ergebnis ist natürlich genau das, dass die CDU mal, wenn die Haushaltsberatungen durch waren, gesagt hat, das Projekt streichen wir. Das sind ja irgendwie linke Dinge. Wir machen mal das, was wir wollen. Hm. So, und damit es einen Haushalt gibt, wurde das dann gemacht. Aber, das ist eine Katastrophe.
Aber trotzdem, wenn ich da reingedacht habe, ist es ja so, dass ja wirklich auch, gerade wir Sachsen, ne, wenn wir gerade wirklich hervorragende Dinge auch gelungen sind. Wir haben in Sachsen mit dem European Chips Act und auch die größte Einzelinvestition seit über 30 Jahren mit TSMC. So, da werden alleine nur mit diesem einen Werk über 3000 Mitarbeiter kommen, zusätzlich nochmal 20.000 Mitarbeiter mit den Zulieferern. Das ist ein gigantisches Projekt. Wir haben das Astroforschungsinstitut in Görlitz mit 1000 Mitarbeitern. Wir werden das Bauforschungszentrum in Bautzen bekommen. Wirklich, wo wir wirklich parteiübergreifend in der Koalition in Berlin, aber auch in enger Zusammenarbeit mit der Landesregierung in Sachsen viele Dinge auch positiv nach vorne bekommen haben. Ja. Die Arbeitslosenquote ist bei 6%.
Die Wirtschaft ist gut.
Pro Erwerbstätigen ist nur negativ. Ist hoch, ne? Aber Sie haben doch gesagt, Oelsnitz-Lugau, da wo Sie herkommen, sagen Sie das mal dort den Leuten. Und ich war da und ich habe das erlebt. Und ich sage, ja, alles schön, aber haben wir nichts von. Wir haben da nichts von. Wir haben bei uns eine Situation, wo auch, da war gerade ein Stadtgeburtstag und da ist viel passiert. Aber am Ende des Tages ist der Frust eben riesig groß. Und das ist bei all den Erfolgen, und ich will ja gar nicht sagen, wäre schlimm, wenn eine Regierung jetzt nur negative Dinge hätte. Unterm Strich sind die Äußerungen, und das ist nicht nur ein kommunikatives, sondern ein reales Problem, sind eben so, dass das Vertrauen weg ist. Und das geht auch nicht in einem kurzen Zeitraum zurückzugewinnen. Das wird eine Zeit dauern, da bin ich sicher.
Sie haben auch das Problem, Sie haben es ja angesprochen, die Linke hat durchaus ein Problem, die Abspaltung von Sarah Wagenknecht, ihrer ehemaligen Co-Fraktionsvorsitzenden, hat die Partei natürlich tief getroffen. Gerade in Thüringen, wo die Linke den Ministerpräsidenten stellt, wird es besonders schlimm, weil nach Umfragen Sarah Wagenknecht jetzt sogar vorne liegt. Wie wird das ausgehen? Ist da eine Möglichkeit für ein Bündnis? Sie haben es angesprochen, dass Sie sich das gegebenenfalls sogar vorstellen können. Ist das die blanke Angst davor, dass die AfD in irgendeiner Form die Regierung stellen könnte? Oder gibt es da wirklich Gemeinsamkeiten, dass man ein Bündnis schließen kann?
Erstmal muss man feststellen, dass Sarah Wagenknecht auch in Thüringen nicht kandidiert. Man hat immer das Gefühl, dass sie in jeder Gemeinde kandidiert, aber das ist ja nicht der Fall.
Ihre Partei heißt wie Sie selbst, auch wenn Frau Wolf in Thüringen kandidiert.
Ja, Sarah Wagenknecht, Partei gegen Personenkult. Ist alles okay. Ist auch nicht mein Problem. Ich sage immer, daran müssen wir uns nicht abarbeiten. Aber ich würde es verheerend finden, wenn die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Das haben alle ausgeschlossen. Und wenn das so ist, Bodo Ramelow spricht immer davon, dass eine übergroße Mehrheit auch in Thüringen demokratisch wählt. Und deswegen ist doch völlig klar, dass auch er zu Recht sagt, hier wird erstmal nichts ausgeschlossen. Der musste jetzt mit der CDU. Es ist nur wahrhaftig nicht so, dass uns so wahnsinnig viel verbindet. Und deswegen sage ich, es muss da ein Maß an Offenheit geben, auch in Thüringen. Und da ist Verschiedenes möglich. Und das Gute ist ja, dass jetzt die Wählerinnen und Wähler entscheiden und nicht die Umfrageinstitute. Und da ist noch das eine oder andere möglich. Wir werden am Sonntag sehen. Und ich werde jeden unterstützen, der sagt, wir brauchen hier Mehrheiten, die wirklich Gestaltungsmehrheiten sind. Das muss Schluss sein. Auch das hat Bodo Ramelow gesagt. Mit Minderheitsregierungen, das ist kein Modell, was in einer krisenhaften Situation Zukunft hat. Und da muss man sehen, wenn die Wählerinnen und Wähler entschieden haben, wie man zu Koalitionen kommt.
Wie erklären Sie sich, dass ein Ministerpräsident Ramelow über 60% Zustimmung hat für seine Person als Ministerpräsident, aber die Linke laut Umfragen bei 11 oder 12% liegt? Hat der Wähler oder die Wählerin dabei irgendwas nicht verstanden, oder?
Naja, erstmal spricht das ja für Bodo Ramelow und gegen die Linke. 11 bis 12 stimmt wirklich für Thüringen nicht so. Da haben wir überhaupt nicht so eine negativen Umfragen. Aber dieses Gap konnten wir nicht schließen, weil Bodo Ramelow ein hervorragender Ministerpräsident ist, aber man uns nicht zutraut, insbesondere auch der Bundespartei, da habe ich auch selbst eine Verantwortung, dass wir das Ruder rumreißen können. Und das ist die wirklich große Aufgabe. Dieses Gap hat Bodo Ramelow versucht zu schließen. Das ist ihm nach allen Umfragen so nicht gelungen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass es eben diesen Unterschied gibt zwischen einem Ministerpräsidenten, der im Land anerkannt ist, der auch Bundesratschef war und damit zweiter Mann im Staat und da einen hervorragenden Job gemacht hat, und dann eben einer Linken, die im Moment in einer Krisensituation ist, aus der wir hoffentlich rauskommen. Wir haben im Oktober einen Parteitag und das ist die Chance, dass wir ein Comeback hinbekommen.
Müller-Rosentritt, die FDP, habe ich schon gesagt, wird wahrscheinlich in den Landtagswahlen ein Stück weit marginalisiert. Sind Sie da auch ein Stück weit bei der Ampel mitgefangen? Und ist das im Osten so ein bisschen das Gefühl, so nach dem Motto, Hauptsache gegen Berlin und der Rest ist uns egal?
Ich glaube, dass wir jetzt auf den letzten Metern noch einiges passieren kann. Das ist so. Denn die Leute überlegen sich, mit wem kann die Union regieren. So. Und jede Stimme für die AfD ist eine Stimme für die anderen, weil die eben nicht regieren wird. Und deshalb muss man sagen, wen stärke ich eigentlich jetzt in dieser Phase? Und ich glaube, man wäre für Sachsen und auch für Thüringen gut beraten, wenn man quasi neben der Union auch einen Koalitionspartner in der Hand geben kann, mit der man eben gestalten kann, so wie Sie gesagt haben. Und da glaube ich, können die Liberalen einen großen Beitrag leisten.
Mhm. Ein Drittel der Wählerinnen und Wähler sind noch unentschieden. Es kann also in dieser Woche in der Tat noch viel passieren. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden zu den kommenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen guten und informativen Abend bei Phoenix.